Selten hat ein so sperriges Wort so viel Hoffnung ausgelöst. Es geht um das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Das soll die prekäre Arbeitssituation von jungen Akademikerinnen und Akademikern an der Uni verbessern. Aber kann es das auch? Darüber spreche ich in dieser Sendung mit Katrin Müller-Lancet, der SZ-Expertin für Bildungspolitik. Sie sagt, dass das neue Gesetz zwar so manches Problem lösen könnte, aber das Grundproblem, das dürfte bleiben. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche, los geht's. Im Juni 2021, da hat es dann vielen endgültig gereicht. Als das Bundesministerium für Bildung und Forschung ein Imagefilmchen veröffentlicht hat. Darin sieht man eine animierte Frau mit Brille und einem weißen Kittel vor einem Mikroskop sitzen. Eine Stimme stellt sie vor.
Das ist Hannah. Sie ist Biologin. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit.
Und während dieser Zeit arbeitet Hannah an der Uni, angestellt als wissenschaftliches Personal. Deswegen regelt ein besonderes Gesetz ihr Arbeitsverhältnis. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Was das bedeutet, das klingt im Imagevideo nach einer ziemlich guten Sache.
Hannah wird ihre Promotion innerhalb der kommenden 3 Jahre fertigstellen. Nach der Promotion kann sie weitere befristete Arbeitsverträge zur Qualifizierung, zum Beispiel zur Habilitation, abschließen.
In der Realität aber heißt das für Hannah, sie wird sich wahrscheinlich von einem befristeten Vertrag zum nächsten hangeln. Und im schlechtesten Fall kann das insgesamt bis zu 12 Jahre so gehen. Kettenbefristung heißt das dann. Und für die Forschenden bedeutet das null Planungssicherheit und eine große emotionale Belastung. Aber es gibt da ja auch immer die vage Hoffnung, am Ende vielleicht ja doch mit ganz, ganz viel Glück eine unbefristete Stelle zu bekommen. Eine Professur zum Beispiel. Aber die meisten stehen eben am Ende dieser 12 Jahre ganz ohne Anstellung da. Und weil dieses Imagevideo diese prekäre Situation damals allzu positiv dargestellt hat, gab es einen riesen Aufschrei. Tausende haben damals im Internet unter dem Hashtag Ich bin Hannah auf ihre Situation aufmerksam gemacht. Die erste Maßnahme damals, das kurze Erklärvideo, wurde vom Forschungsministerium offiziell gelöscht. Und die Ampelkoalition hat sich 2021 in den Koalitionsvertrag geschrieben, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz zu reformieren. Am Mittwochvormittag hat das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf verabschiedet. Nächster Stopp dann Bundestagsabstimmung. Aber was steht da drin? Und kann das neue Gesetz den jungen Forschenden wirklich helfen? Das wollte ich von Katrin Müller-Lancet wissen. Sie ist Expertin für Bildungspolitik bei der SZ. Katrin, du hast in der letzten Zeit viel mit jungen Akademikern gesprochen und über eine 45-jährige Literaturwissenschaftlerin aus Bonn dann auch geschrieben. Was hat sie dir erzählt?
Ja, sie hat mir von ihrer Karriere an der Uni erzählt, davon, dass sie zum Beispiel in den 12 Jahren nach ihrer Promotion 12 verschiedene Arbeitsverträge hatte. Der längste hat 4 Jahre gedauert, der kürzeste 6 Monate. Und damals hat sie auch gesagt, bei diesen 4 Jahren sei ihr auf dem Flur gratuliert worden, weil man eigentlich so lange Verträge gar nicht so häufig bekommt in der Wissenschaft. Sie hat auch gesagt, mein ganzes Leben besteht aus zerstückelten Verträgen. Und Anfang dieses Jahres hat sie sich habilitiert, hat dann aber keine Professur erstmal bekommen. Und jetzt unterrichtet sie gerade im Moment in der Regel ohne Bezahlung an der Uni, um den Titel als Privatdozentin halten zu können und lebt eigentlich von Arbeitslosengeld 1.
Okay, nur um das kurz zu verstehen. Also sie unterrichtet an der Uni und zwar unbezahlt und finanziert ihr Leben dann über das Arbeitslosengeld 1. Ist das normal?
Das ist nicht normal. Das ist schon, es ist natürlich auch eine Entscheidung, das zu machen und zu sagen, ich bleibe in der Wissenschaft oder ich unterrichte weiter, lebe von Arbeitslosengeld und suche mir nicht einen Job außerhalb der Wissenschaft. Aber sie sagt eben, sie hat jetzt seit dem Beginn ihres Studiums 25 Jahre in diese Ausbildung, diese Karriere gesteckt und da will sie diesen Beruf halt auch machen. Und deshalb bewirbt sie sich jetzt auch immer weiter auf Professuren.
Inwieweit begünstigt denn die derzeitige Gesetzeslage, also das derzeitige Wissenschaftszeitvertragsgesetz, diese prekären Arbeitssituationen?
Also das mit den Befristungen ist schon ein großes Problem in der Wissenschaft. Eins, von dem viele berichten und eins, das auch die Zahlen zeigen. Etwa 80% der Mitarbeitenden an Unis, die nicht Professorinnen oder Professoren sind, sind befristet angestellt. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz schafft im Grunde genommen den Rahmen dafür, dass in der Wissenschaft für Befristungen andere Regeln gelten als in anderen Branchen, als im normalen Arbeitsrecht, weil man sagt, die Wissenschaft ist auch ein besonderer Bereich. Und bisher sah dieses Gesetz vor, dass man jeweils vor und nach der Promotion maximal 6 Jahre lang befristet angestellt sein durfte. Wer danach dann keine feste Stelle oder keine unbefristete Stelle bekommen hat, musste den Wissenschaftsbetrieb verlassen. Das ist natürlich eine Regelung, die, wie viele kritisieren, nicht wirklich Sicherheit gibt, vor allem dann nicht, wenn man zum Beispiel nach der Promotion Anfang 30 ist und gerne eine Familie gründen würde.
Also insgesamt 12 Jahre Befristung, die da möglich sind. Warum hat man denn so einen Gesetzesrahmen geschaffen? Also nur weil es besonders ist, das würde ja kaum reichen.
Weil man davon ausgeht, das sagen die Befürworter, dass Wissenschaft nun mal Wettbewerb und Fluktuation, also auch immer wieder neue Leute, die forschen, braucht. Und wenn man jetzt eine ganze Generation entfristen würde, sagen die Verteidiger dieser Regelung, wäre danach kein Platz mehr für die, die nachkommen, für neue Forscherinnen und Forscher. Also das Gesetz soll im Grunde genommen gewährleisten, dass die Stellen, die es gibt, von unterschiedlichen Leuten und immer wieder neuen Forschenden besetzt werden können, für die Dauer eines Projekts zum Beispiel. Und ein Argument dafür ist auch, dass die Unis flexibel bleiben und dann zum Beispiel darauf eingehen können, wenn sich neue Forschungsbereiche ergeben, wo man dann mehr Leute, mehr Personal reinstecken will oder auch wenn die Studierendenzahlen in manchen Fächern total steigen oder eben auch zurückgehen, also dass man da einfach flexibler drauf eingehen kann.
Jetzt also die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, aber auch die sieht ja flächendeckend weiterhin Befristungen im akademischen Betrieb vor.
Ja, also ich glaube, dass man im Wissenschaftsbetrieb ganz auf Befristungen verzichten könnte, ist, so wie er momentan aussieht, einfach unrealistisch. Es gibt nun mal gar nicht so viel unbefristete Stellen und die Unis sagen halt, wir können nicht alle, die wir ausbilden, zu Professorinnen oder Professoren machen und auch nicht unbedingt zu akademischen Räten. Dass sich aber an der Situation, so wie sie bisher war, was ändern muss, hat ja auch die Politik anerkannt. Die Ich bin Hanna-Bewegung hat ja auch ganz schön lange und laut dafür getrommelt und die Ampel hat in ihrem Koalitionsvertrag versprochen, das Gesetz zu reformieren. Gute Wissenschaft braucht verlässliche Arbeitsbedingungen, hat die Ampel damals in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Und der aktuelle Entwurf, der sieht jetzt tatsächlich einige Verbesserungen vor. Zum Beispiel gibt es erstmals flächendeckend Mindestlaufzeiten für Verträge vor und nach der Promotion, jeweils 3 Jahre vor und 2 Jahre nach der Promotion. Das halten viele für sinnvoll. Für Postdocs, also Forschende nach der Promotion, könnte sich die Lage aber trotzdem in Zukunft verschlechtern. Die konnten bisher am Stück 6 Jahre befristet angestellt sein. Künftig sollen es nur noch 4 sein, zumindest wenn man innerhalb dieser 4 Jahre keine Anschlusszusage für eine unbefristete Stelle danach bekommt.
Also, was wäre deine Einschätzung unterm Strich? Macht es das ganz am Ende besser oder schlechter?
Also ich glaube, die Mindestvertragslaufzeiten zum Beispiel sind eine gute Sache. Auch für Studierende gibt es eine Verbesserung. Die durften bisher auch nur maximal 6 Jahre befristet angestellt sein, als Hiwi zum Beispiel. Künftig sollen es 8 Jahre sein, damit man dann nicht zum Beispiel noch im Laufe seines Studiums oder in der finalen Phase seinen Job als Hiwi verliert. Was man, glaube ich, aber bei diesem ganzen Wettbewerbsgedanken, der ja auch nicht falsch ist, vergessen sollte, diese Befristungen bergen halt die Gefahr, dass vor allem Leute eine Karriere in der Wissenschaft anstreben können, die sich diese Unsicherheit leisten können, die damit einhergeht, weil sie eine Partnerin oder einen Partner haben, der oder die sie finanziell mitversorgen kann, weil sie eine Familie haben, die sie im Notfall unterstützen könnte. Und die, die auf Stabilität angewiesen sind, weil sie zum Beispiel kein finanzielles Polster haben, alleinerziehend sind oder so Kinder großziehen, die steigen dann halt eher aus und suchen sich einen anderen Job.
Und was könnte das Problem in der Wissenschaft dann wirklich lösen?
Also ich glaube, man darf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz auch nicht überbewerten, denn das regelt ja nur die Befristungen in der Wissenschaft, aber es schafft keine neuen Stellen. Wenn man Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wirklich bessere Perspektiven anbieten will, dann brauchen die Unis auch die Stellen dafür und dafür brauchen sie Geld. Die letzte Bundesregierung hatte zusammen mit den Ländern auch tatsächlich ein Programm für mehr Dauerstellen oder für Tenure-Tracks. Das sind dann Professuren, die man automatisch nach einer gewissen Bewährungsphase bekommt. Also dafür hatten die damals ein Programm aufgesetzt. Das gibt's auch immer noch. Aber ein eigenes, neues Konzept hat die Ampel, auch wenn sie es in ihrem Koalitionsvertrag versprochen hat, bisher noch nicht auf den Weg gebracht. Ich glaube, das wäre eine Stellschraube, die schon wichtig wäre, weil dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz eben im Grunde genommen nur die Stellen verwaltet, die es gibt, aber keine neuen oder nicht mehr davon schafft.
Katrin, vielen Dank.
Gerne.
Die deutsche Wirtschaft kränkelt. So haben die 5 führenden Wirtschaftsinstitute ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr überschrieben. Demnach erwarten die Forschungsinstitute nur ein Mini-Wachstum der Wirtschaft von 0,1%. Ab dem Frühjahr sei zwar eine ganz leichte wirtschaftliche Erholung zu erwarten, aber erst im nächsten Jahr soll es dann wieder mehr bergauf gehen. Dann erwarten die Experten ein Wirtschaftswachstum von 1,4%. Angetrieben durch gute Tarifabschlüsse und mehr privaten Konsum. Seit Wochen bemühen sich die USA und andere Länder um eine Waffenruhe im Gazakrieg. Vor allem vor einer Bombardierung von Rafah im Süden des Gazastreifens hatten sie immer wieder gewarnt. Laut Schätzungen halten sich dort um die 1,5 Millionen Menschen auf. Teils, weil sie aus dem Norden des Gazastreifens dorthin geflohen sind. In der Nacht auf Mittwoch haben nun offenbar Bombardierungen von Rafah begonnen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Auf Fotos ist Rauch und Feuer zu sehen. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist jetzt schon verheerend. Unklar ist auch, wohin die Zivilisten in Rafah fliehen sollen, wenn ein großflächiger Angriff der israelischen Armee beginnen sollte. Kurze Zeitreise. 22. April 2020, Corona-Zeit, ganz zu Beginn. Und der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU sagt auf einer Bundestagssitzung,
dass wir miteinander wahrscheinlich viel werden verzeihen müssen in ein paar Monaten.
Und genau um diese Frage, um diese Aufgabe dreht sich die aktuelle Folge von Das Thema, der Recherche-Podcast. Was kann man aus den damaligen Entscheidungen lernen für die Zukunft? In der Politik, aber auch bei uns, bei der SZ in der Berichterstattung. Dafür blicken meine Kollegin aus der SZ-Wissensredaktion, Christina Berndt, und SZ-Chefredakteurin Judith Wittwer auf die Corona-Jahre zurück. Link in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Annika Binger. Vielen Dank dafür und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.